Private Summer. Ja, wir starten heute eine Predigtreihe zum Thema mit dem Himmelreich Gottes ist es wie. Jesus hat dazu viele Gleichnisse in der Bibel geschrieben und die er immer so beginnt. Mit dem Himmelreich Gottes ist es wie mit. Und dann erklärt er einen Teil davon und möchten jetzt die nächsten Sonntage und auch nächste Woche bei der Freizeit zu dem Thema einfach verschiedene Impulse hören. Heute geht es um das Gleichnis von einem Bauer, der Saat in seinen Acker sät. Wer mitlesen möchte, Matthäus 13, Vers 37 bis 43. Und ich glaube, ich hatte auch noch eine Brille dabei. Ja, vielleicht geht's auch. Und Jesus erzählte ihnen noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Leute schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging wieder weg. Als die Saat aufging und sich die Ähren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu den Gutsherren und sagten: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er antwortete: Das hat ein Feind von mir getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Sollen wir gehen und es ausreißen? Und er entgegnete: Nein, sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lasst beides wachsen bis zur Ernte, und wenn dann die Zeit der Ernte gekommen ist, werde ich den Arbeitern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut, bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. Im Vaterunser beten wir regelmäßig: Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Doch was bedeutet das, wenn wir um das Kommen des Reiches Gottes beten? Wir haben uns da schon ganz oft zu Gedanken gemacht. Da würde jedem von euch wahrscheinlich jetzt gleich was dazu einfallen. Was genau soll denn da kommen, wenn wir beten, dein Reich komme? Was geschieht im Himmel, was auch auf der Erde geschehen soll? Das sind so Dinge, mit denen wir uns immer wieder neu auch auseinandersetzen können, weil wir immer wieder so auf der Erde hängen bleiben, immer wieder auf dem hängen bleiben, was die Erde uns so bietet. Und manchmal vergessen, diese himmlische Perspektive in uns zu tragen und das, was wir hier beten, auch zu verstehen und ernst zu meinen und in unserem Alltag zu leben. Was geschieht im Himmel, was auch auf der Erde passieren soll? Was sagt Jesus dazu und welche Rolle spielen wir letztendlich dabei? Für die Juden des Alten Testaments war das ganz klar. Jeder Jude des Alten Testaments, der gläubig war, hatte eine ganz klare Vorstellung davon, was passieren soll, wenn Gottes Reich kommt, wenn der Messias kommt und mit ihm das Reich Gottes. Dann gibt es Frieden auf der ganzen Welt und Israel wird herrschen. Das war die ganz klare Vorstellung, auf den Messias hin projiziert. Wenn er kommt, wenn der Messias kommt, dann wird er Frieden schaffen. Er wird Israel an den ihm zugedachten Platz setzen. Israel wird herrschen und alle Völker werden Gott anbeten. Deswegen können die Juden zur Zeit Jesus auch nicht als den Messias erkennen, weil er gar nicht das tut, was sie eigentlich vom Messias erwartet hätten. Er ist nicht der, auf den sie sich vorbereitet haben, auf den sie gehofft haben, der wirklich den Frieden hier auf der Erde vollständig herstellt, der dieses Shalom herstellt und zu dem alle Völker sich beugen werden. Shalom, vollständige Zufriedenheit, Glück, Versorgung, ja eigentlich das Paradies zurück. Und das ist mit Jesus nicht passiert. Wir leben immer noch in der gleichen schlechten oder guten Welt, wie die Leute zur Zeit Jesus auch. Wir haben immer noch die gleichen Probleme, wie die Menschen im Alten Testament zum Teil hatten. Und wie sie auch zur Zeit Jesu noch hatten. Jesus kommt und er erklärt ganz deutlich und klar, mit mir ist das Reich Gottes angekommen. Mit mir ist das Reich Gottes angebrochen. Wer mich sieht, sieht Gott. Ich bin der, der das Reich Gottes bringt. Aber er sagt auch, dass es erst vollendet sein wird, wenn er wiederkommt. Und so leben wir jetzt in dieser Zwischenzeit, dass wir in diesem Schon und noch nicht, was wir auch ganz oft schon hatten in verschiedenen Predigten, wir erleben schon das Wirken Gottes und das Wirken Jesu in dieser Welt. Wir erleben Heilung, wir erleben Befreiung, wir erleben Friede, wir erleben Versöhnung, aber wir erleben es eben noch nicht vollständig. Nicht jeder, für den wir beten, wird geheilt. Nicht alle Menschen leben in Freiheit. Wir leben, die meisten von uns zumindest, leben im Frieden, aber die Welt lebt nicht in Frieden. Und die Versöhnung ist manchmal auch was, was uns sehr herausfordert und nicht so einfach ist. Von der Vorstellung des Alten Testaments, Reich Gottes als gegebener Zustand mit dem Eintreffen des Messias, geht Jesus zu der Aussage, Reich Gottes als ein im Werden begriffener Prozess. Reich Gottes, das sich ausbreitet und es immer größer wird mit dem, wie wir es ausbreiten und immer größer werden lassen. Und ich meine, das ist real passiert, seitdem Jesus gelebt hat. Als Jesus gelebt hat, war diese Christenheit und das, was er gebracht hat, diese neue Botschaft, auf einen geografisch sehr kleinen Raum beschränkt. Heute gibt es nicht mehr so arg viele Völker, die noch nie was von Jesus gehört haben. Es gibt immer noch unerreichte Volksgruppen, aber eigentlich ist die Botschaft Jesu auf der ganzen Welt verteilt. Ob sie überall schon angekommen ist, ist eine andere Sache. Jesus sagt, mit dem Himmelreich ist es wie. Und er sagt in diesem Gleichnis, es ist gut gedacht von Gott. Er sät ausschließlich guten Samen aus. Weiter später erklärt er das Gleichnis und sagt eben, der Bauer, der diesen Samen sät, das ist Gott. Und er sagt in diesem Gleichnis, Gott hat alles gut gedacht und gut gemacht. Er hat nur guten Samen ausgesät. Und wenn wir unser Leben betrachten, dann erkennen wir darin auch ganz viel von Gottes gutem Samen. In dem, wie wir sind, gemacht sind, was er uns an Gaben, an Fähigkeiten hineingegeben hat. Wir haben schon oft erlebt, wie Gott uns versorgt hat, wie er für uns da war, wie er eingegriffen hat in Situationen. Aber wir erkennen eben auch das Unkraut. Man kennt die Dinge, die nicht gelingen, wo sie uns selber nicht gelingen, wo wir selber immer wieder schuldig werden an anderen. In der inneren Welt, Haltungen, Charakterschwächen, wo wir einfach ja, nicht diesen guten Samen Gottes in uns tragen, sondern wo wir immer wieder spüren, da wächst auch Unkraut in mir. Aber auch in der äußeren Welt, Unfriede, Streit, Kriege, Attentate. Also ich finde die momentane Zeit sehr heftig. Also wenn wir jetzt 10 Jahre zurückdenken, da war ab und zu mal irgendwas Furchtbares und jetzt, das häuft sich schon gerade sehr. Also die äußere Welt ist auch sehr unheil. Und wie oft hören wir dann unsere eigene Frage oder die Frage der anderen, warum? Warum ist das so? Warum ist das selbst unter uns Christen so? Wieso schaffen nicht mal wir Christen das, Frieden zu halten miteinander? Wieso müssen selbst wir Christen uns bekämpfen und können nicht vergeben und uns versöhnen? Wenn Gott doch ein guter Gott ist, warum lässt er all das Leid zu? Eine Frage, die immer wieder auftaucht. Warum kann er nicht einfach machen, dass jetzt alles gut wird, und zwar jetzt? Könnte er, wenn wir beten, allmächtiger Gott. Wieso tut das nicht? Die Frage löst dieses Gleichnis nicht auf. Sie gibt uns keine befriedigende Antwort darauf. Denn der Bauer lässt zu, dass der Feind dieses Unkraut sät. Er hätte es ja auch irgendwie verhindern können, wenn dieser Feind jetzt Gott ist, dann hätte, wenn Gott der gute Bauer ist, und dann hätte er verhindern können, dass der Feind dieses Unkraut sät, und doch lässt das zu. Warum hat der Feind überhaupt die Möglichkeit, Unkraut zu säen? Darauf gibt das Gleichnis uns keine Antwort. Das müssen wir einfach mal so stehen lassen. Warum darf er auf Gottes Acker in seinem Reich schlechte Saat ausbringen? Aber das Gleichnis sagt uns ganz viel über Gottes Vertrauen zu uns und in seinen Acker. Gott glaubt daran, an die Kraft seiner guten Saat. Das Unkraut wird nicht verhindern, dass die gute Saat aufgeht und Frucht bringt und wächst. Das Unkraut wird nicht die Kraft haben, der guten Saat die Nährstoffe zu entziehen oder sie gar zu ersticken. Wenn wir es übertragen, glaubt Jesus daran, dass die Kinder des Reiches, die wir sind, es schaffen, neben den Kindern der Finsternis oder des Bösen zu wachsen und zur vollen Reife zu gelangen. Jesus sagt ab Vers 36 dann noch, seinen Jüngern erklärte er das Gleichnis, er antwortete, der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn oder eben Gott. Der Acker ist die Welt, der gute Samen, das sind die Söhne des Reiches, das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der sie gesät hat, ist der Teufel, die Ernte ist das Ende der Welt, die Arbeiter bei der Ernte sind die Engel. Und wie nun das Unkraut aufgesammelt und ins Feuer geworfen wird, so wird es auch mit dem Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben, und werden sie in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dann werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also er vergleicht uns, die Kinder des Reiches, und er sagt, es gibt eben auch noch andere, die da nicht dazugehören. Aber er sagt, die Kinder des Reiches, die werden es schaffen, zur vollen Reife zu gelangen und zu wachsen, auch wenn nebendran das Ganze böse ist. Auch wenn es das Böse gibt in uns, um uns. Er traut uns zu, dass wir das überwinden können. Ich finde, es ist ein großes Vertrauen, das er da in uns setzt, wenn wir so die Welt angucken und sehen, wo es überall nicht so funktioniert. Aber Jesus sagt, ich traue euch das zu. Er traut uns zu, das Böse zu überwinden, das Gute zur Reife kommen zu lassen. Und es ist nicht ganz so einfach, wie wir an anderen Stellen in der Bibel lesen und wie das dort sichtbar wird, wovon überwinden, kämpfen und durchhalten gesprochen wird. Es ist nicht so einfach, sondern es ist wirklich ein Überwinden des Bösen, es ist ein Kämpfen gegen das Bösen und es ist ein Durchhalten bis zum Ende, sagt Paulus im Philipperbrief. Aber hier hören wir jetzt eben, dass wir durchhalten können, dass wir reiche Frucht bringen können, auch dann, wenn das Böse neben uns wächst und scheinbar genauso gedeiht. Das Spannende, was ich jetzt an diesem Gleichnis so für mich gefunden habe, war aber das, dass Jesus den Blick nicht auf das Böse lenkt. Er sagt nicht, reißt es aus, merzt es aus. Mir scheint es, als wolle er uns dazu auffordern, dieses Unkraut eventuell einfach mal gar nicht so ernst zu nehmen. Nicht unseren Blick darauf zu richten, sondern unseren Blick auf unser Wachstum zu richten. Wo haben wir nicht schon alle erlebt, dass wir vor lauter gegen etwas sein, gar keine Zeit mehr hatten, uns selber zu fragen, wofür wir denn eigentlich sind? Wo wir vor lauter uns darauf fokussieren, dass da irgendeine Haltung in uns noch nicht richtig ist, vergessen haben, das Gute zu tun, für was wir Zeit hätten. Ich habe schon manche solche stillen Zeiten gehabt, wo ich in meiner meiner Gebetsecke gesessen bin und die ganze Zeit bloß überlegt habe, wie könnte ich diese Situation verbessern und wie könnte ich den dazu bringen, dass er mal umdenkt und wie könnte ich den dazu bringen, dass er mal vergibt und mich so reingefressen habe in so eine Negativspirale und alles ist irgendwie ja so schwierig und alles ist so schwierig und als Leiter ist es nochmal viel schwieriger und wie kriege ich denn das jetzt hin und am Ende kriege ich es dann gar nicht hin und dann fühle ich mich auch noch schlecht. Und wir bewegen uns so nach unten. Anstatt, dass ich meinen Blick auf Jesus gerichtet habe, das war ein bisschen so das, was du am Anfang gesagt hast, wir bleiben oft so hängen an dem, was nicht ist, was nicht funktioniert, was gerade schwierig ist, anstatt unseren Blick auf Jesus zu richten und zu sagen, hey, sag mir doch, was ich einfach Gutes tun kann. Und wie oft ist es einfach auch so, dass wir aber erfahren, dass wenn jemand ganz arg liebevoll und freundlich mit uns umgeht, dass dann was Negatives sich von alleine auflöst. Oder wenn wir plötzlich wo sind, wo jemand was ganz Geniales tut, was gut ist, und wir denken, ja, das wäre einfach, das kann ich auch überall tun. Und damit setze ich schon mal was gegen das Negative. Oder auch wenn jemand über jemanden negativ redet und ich sage dann einfach was Nettes über die Person, was mir gerade auffällt. Das nimmt dem anderen die Kraft, ohne dass ich versuchen muss, den zu überzeugen, dass er doch nicht mehr negativ über andere reden soll. Ich glaube, wenn wir das schaffen könnten, wenn es uns gelingen könnte, auf das Gute zu konzentrieren und zu gucken, dass das reichlich wächst, dass das eine ganz große Kraft wäre gegen das Böse. Dass es vielleicht so sein könnte, dass sogar dieses Gute dem Bösen die Nährstoffe entzieht und das Unkraut eingehen muss. Wir versuchen so oft auch jemanden vom Richtigen überzeugen, obwohl er konstant dagegen ist, anstatt denen zu dienen, die das Richtige einfach gebrauchen könnten. Also mir als Leiter geht es oft so, dass ich eine Gruppe vor mir habe, da sind 10, die wollen und die sind motiviert und die haben Spaß dran und die wollen irgendwas tun und einer ist, der findet es doof. Und an wem bleibe ich hängen? An dem einen, der es doof findet. Letzte Woche hatte ich ein Tagesmütterseminar, da habe ich es dann zum ersten Mal geschafft, dass ich mich nicht auf die eine fokussiert habe, die den ganzen Nachmittag Handy gespielt hat, sondern auf die anderen, die mitarbeiten wollten. Wo ich gedacht habe, ja, und wie leicht bleiben wir aber dann da hängen, lassen uns verunsichern, anstatt dass wir auf die gucken, die uns wirklich brauchen und die gerne mit uns weitergehen. Wir kennen den Spruch so, das Kind mit dem Bad ausschütten. Oft ist es uns auch schon begegnet, was uns nicht so gefallen hat, und wir neigen oft dazu, dann alles wegzuwerfen und reißen dann mit dem Unkraut auch den guten Samen aus. Zum Beispiel an Kirchen. Wie oft ich das erlebe in unserem überkonfessionellen Miteinander, da ist so ein Punkt, der am anderen komisch ist. Also die Katholiken, die haben da eine Marienstatue. Ganz komisch. Wahrscheinlich sind die ganzen Katholiken doof. Oder da gibt's irgendwelche, die beten in Sprachen. Ganz komisch. Sehr suspekt. Die sind auf keinen Fall irgendwie fundiert oder so. Bei meinen Schülern am Institut höre ich oft, ah, da gibt's welche, die beten so. Das ist doch bestimmt eine Sekte. Im gleichen Gespräch kam aber, ah, die Lebendigkeit von den Christen in Afrika, die ist so cool. Und dann sage ich immer, und warum sind dann die nicht alle eine Sekte? Die beten doch auch so. Naja, das ist ja bei denen was anderes. Also wir beobachten ein Ding und machen daraus dann sofort, ah nee, das ist nichts für uns. Was habe ich denn da noch als Beispiel? Ich hatte noch ein nettes Beispiel. Die Kirchen. Aber auch Begegnungen mit Fremden. Wir begegnen manchmal jemand und der sagt vielleicht einen Satz oder macht irgendwas und dann wissen wir schon gleich, auch mit dem kann ich nicht. Und ich habe schon so oft erlebt, wie das ganz anders rauskommen kann. Also gerade bei dem Kurs, wo ich jetzt gemacht habe, da hatte ich eine Frau, die habe ich bei der Vorstellungsrunde, habe ich gedacht, oh mein Gott, hoffentlich muss ich mit der nie in eine Kleingruppe, die macht mir Angst. Und wenn mir jemand Angst macht, dann ist das schon ein bisschen was anderes vielleicht, wie wenn da Miriam jemand Angst macht oder so. Also das braucht schon ein bisschen mehr. Und ich habe gedacht, oh, und die ist bestimmt so und die ist bestimmt so. Und ich hatte sofort ein komplettes Bild für die. Und eines schönen Abends saß man noch unten im Getränkekeller. Und wir hatten dann, die Christine Köberle hatte Schnaps von ihrem Onkel, der Schnapsbrenner, und wir haben dann Schnaps probiert, also so Schnapsprobe, Weinprobe, Schnapsprobe gemacht. Und dann sind wir noch, zu dritt waren wir noch übrig am Ende. Die anderen waren schon alle ins Bett gegangen und einer, mit dem war ich ganz, bin ich ganz gut befreundet, schon seit längerer Zeit. Und dann ist eben diese Frau noch da sitzen geblieben. Und nach diesem Abend, da habe ich die so gemocht und ich habe mich dann freiwillig für ihre freie Kleingruppe entschieden, weil die so ganz anders war, wie ich sie eingeschätzt hätte. Ist auch spannend, wir mussten dann im Lauf der Ausbildungszeit immer wieder uns gegenseitig Feedback geben und ich habe ihr irgendwann mal dieses Feedback gegeben, wie sie als, was der erste Eindruck von ihr war, und sie sagt, dass das ganz vielen Leuten so geht und dass sie deswegen auch fast keine Freunde hat, weil so viele Leute einfach schon gar nicht sich trauen, mit ihr überhaupt mal zu reden, und sie weiß gar nicht, wo das herkommt oder wie sie das irgendwie verändern könnte. Aber das, ja, worauf fokussieren wir uns? Das Schöne an diesem Bibeltext ist auch, dass wir gar nicht beurteilen müssen, was Unkraut ist und was Weizen. Wir müssen es nämlich gar nicht ausreißen. Noch nicht mal am Ende der Zeit, das machen nämlich da auch die Engel. Wir müssen nicht beurteilen, was Unkraut ist und was Weizen. Ich muss nicht beurteilen, ob irgendeine deiner Haltungen richtig oder falsch ist. Das können wir jemand anders überlassen. An einer anderen Stelle sagt Jesus, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und das ist manchmal so die Herausforderung in all diesen ganzen prozessorientierten Sachen. Bis ein Baum mal Früchte bringt, das dauert eine Weile. Bei manchen dauert es 2-3 Jahre, bis die das erste Mal eine Frucht tragen, wenn sie frisch gepflanzt worden sind. Oder?
Und auch nur, weil sie aufgepropft sind.
Ja.
Wenn man es aus dem Samenkern macht, braucht es 20 Jahre.
20 Jahre! Noch besser. Also jetzt bei so Waldbäumen oder so.
Ja, mal schauen, wie lange unser Pfirsichbaum braucht.
So leben dann eure Kinder. Und mir geht es selber im Garten auch ganz oft so. Ich habe da so ein Blumenbeet. Und da stehe ich dann im Frühjahr so davor und dann denke ich, was von dem, was da wächst, wird mal irgendwann blühen. Weil ich bin so ein bisschen ein Chaosgärtner. Ich pflanze dann immer mal wieder irgendwas rein. Da springt mir die Elvira mal irgendwie da ein Pflänzchen, dann pflanze ich das rein und dann weiß ich aber nicht mehr, dass ich das da reingepflanzt hatte. Und manchmal weiß ich dann echt nicht mehr, wird das jetzt was oder ist das Unkraut? Und man kann es letztendlich nur deswegen, nur dann erkennen, wenn man es wirklich wachsen lässt, bis es blüht. Und dann sieht man, was Unkraut wird oder nicht oder so. Und es dauert aber manchmal eine Weile und deswegen sieht es in meinem Garten manchmal ein bisschen wild aus für eine gewisse Zeit. Also meine Nachbarin ist sehr strukturiert in ihrer Gärtnerei. Die weiß, sie hat 5 Pflanzen und alles andere, was da wächst, wird rausgerupft. So sieht es bei mir dann immer nicht aus. Und es gibt noch eine zweite Sicherheit in diesem Gleichnis. Die erste Sicherheit ist die eben, dass Gott uns zutraut, dass das Gute in uns stärker ist als das Schlechte in uns. Und dass wenn wir uns auf das Gute konzentrieren, dass wir schauen, dass das wächst und kräftig wird und stark wird, dass es dann zum einen in uns gut wird, aber auch in der Welt sich das Reich Gottes ausbreiten wird. Dass die Fokussierung auf das Gute die Kraft hat, das Schlechte zu überwinden. Die zweite Sicherheit, die uns dieses Gleichnis gibt, ist, dass wir gewiss sein können, dass sich am Ende zeigen wird, was Weizen und was Unkraut ist. Es kommt eine Zeit, wo das Böse und das Übel überwunden sein wird und es hat keinen ewigen Bestand. In manchen Situationen war das für mich schon unglaublich wichtig, dass ich mir sagen konnte, irgendwann wirst du zur Rechenschaft gezogen werden für das, was du getan hast. Irgendwann kommt die Zeit, wo du mit dem, was du tust, nicht mehr durchkommst, sondern wo jemand sein wird, der dich zur Rechenschaft zieht, und ich muss es heute nicht sein. Wenn zum Beispiel Väter ihre Kinder missbrauchen und dafür nicht mal bestraft werden, 3 Monate auf Bewährung kriegen und die Kinder sind kaputt für ihr Leben oder andere mit Dingen durchkommen, wo ich mir denke, du hast jetzt da gerade jemanden wirklich zerstört in seiner Seele und du gehst raus und bist frei. Und so gibt es viele Dinge, die uns immer wieder begegnen, wo wir denken, es ist ungerecht, wo auch die Psalmisten schon sagen, das ist ungerecht. Der, der hier ungerecht handelt, der wächst und gedeiht und dem sein Hab und Gut vermehrt sich und ich, die ich ehrlich bin, genauso mit meinem Gehalt immer rum, habe am Ende des Monats gerade mal nichts mehr zum Sparen. Und der, der hier betrügt, lügt und bescheißt, der, dem sein Vermögen vermehrt sich. Das kann uns manchmal in so eine Situation bringen, wo wir denken, Mist, aber auch, dass wir ehrlich sind. Aber es kommt eine Zeit, wo all die anderen zur Rechenschaft gezogen werden. Und wir müssen es nicht sein und wir können uns getrost freuen auf diesen Moment, weil wir dann die sein werden, die mit Jesus das Fest feiern und die auch, ja, die einfach auch belohnt werden für das, was wir gelebt haben. Aber auch da werden, wie ich vorher schon gesagt habe, nicht wir diejenigen sein müssen, die das zu beurteilen haben, sondern auch das dürfen wir einfach abgeben. Setzt auch oft frei. Was ist nun mein Job in dieser Zwischenzeit? Wir alle haben eben erlebt, dass das Reich Gottes schon da ist, dass es auch schon in uns ist und auch schon um uns ist. Und die Frage, die sich stellt, ist immer wieder die, kann ich darauf vertrauen, dass Gott unumstößlich gut ist? Dass nicht er derjenige ist, der den schlechten Samen gesät hat. Dass nicht er derjenige ist, der mir all das Schlechte jetzt noch über den Weg schickt oder zumutet. Kann ich darauf vertrauen, dass er gut ist, ohne die Warum-Frage zu stellen? Zu sagen, Gott, du bist gut und du sagst, dass das Gute sich durchsetzen wird, dass das Gute in mir, mit mir und in dieser Welt sich durchsetzen wird und dass wir das Böse überwinden können und werden. Traue ich Gott das zu, in allem, was ich nicht verstehe? Traue ich ihm, ohne ihn in jedem Detail verstehen zu wollen? Und das mutet er uns zu. Jesus mutet uns das hier auch zu. Er erklärt nicht, warum es so ist. Und diese Warum-Frage wird irgendwie nirgends erklärt in der Bibel. Gott mutet uns zu, dass wir mit manchen Fragen leben müssen und sagt, vertraut ihr mir trotzdem? Vertraust du mir trotzdem? Mir hilft es manchmal, mir kleine Kinder anzugucken in der Verbindung zu ihren Eltern. So eine Zweijährige versteht nicht, warum sie vieles nicht darf. Und die wird wütend, weil sie das nicht darf. Und zornt, weil sie das nicht darf. Und als Erwachsener denkt man, aber ja, aber es ist einfach gut für dich, Kind, dass du das jetzt nicht darfst. Und wenn wir uns Gott vorstellen als den Schöpfer von dem Universum, dann fühle ich mich manchmal wie so ein Zweijähriges, das jetzt einfach sagt, gut, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht.
Dann lässt er uns mal zornen.
Er lässt uns auch fragen. Das zeigt uns auch das Alte Testament ganz deutlich. Da gibt es ein paar Zornattacken von manchen Psalmisten, die wirklich Gott definitiv angehen und sagen, wieso ist das so? Und zwar auch mit Vehemenz. Wir dürfen diese Haltung haben, aber wir müssen verstehen, dass wir nicht alles verstehen können und werden, weil Gott sehr viel größer ist als wir. Traue ich ihm, auch wenn ich ihn nicht verstehe? Kann ich mich auf das Gute und mein Wachstum darin fokussieren? Ich glaube, eine Herausforderung, vor der wir immer wieder stehen. Wohin lenken wir unseren Blick? Können wir uns auf das Gute fokussieren? Sagen, okay, ich merke, ich bin hier noch nicht geduldig genug. Echt eine Charakterschwäche, weil ich dann manchmal böse Wörter benutze für böse Autofahrer, die vor mir her, also die hört es ja zum Glück nicht, aber muss ich mich jetzt darauf fokussieren und denken, oh Mann, ich bin so schlecht und wie kann ich ein Vorbild sein und wahrscheinlich bin ich ein schlechter Leiter, weil ich jetzt solche Wörter überhaupt nur denke und bevor ich das nicht überwunden habe, kann ich die Aufgabe sowieso überhaupt nicht machen und eigentlich sollte ich sowieso meinen Dienst quittieren, bevor ich alles andere... Und ihr bemerkt, was passiert. Man bewegt sich in eine negative Richtung, die uns dann davon abhält, das Gute zu tun. Oder kann ich sagen, okay, das ist ein Punkt, den täte ich gern noch überwinden mit dir, Gott. was täte mir denn dabei helfen? Und schon schaue ich in eine positivere Richtung und sage, gut, aber hier habe ich schon einen Fortschritt gemacht. Das habe ich schon gelernt. Und das kann ich auch schon. Und wir bewegen uns in eine andere Richtung. Kann ich, auf was fokussiere ich mich? Kann ich mich auf das Gute und mein Wachstum darin fokussieren? Was wäre, wenn alle Guten im Gutsein erstarken würden? Wenn alle, die gut unterwegs sind, die das Gute tun, in diesem Gutsein erstarken würden und die Welt erkennen würde, Mensch, da sind so richtig Gute. Die meinen es gut, die machen es gut, die tun was Gutes. Unsere Aktion vor 2 Wochen mit der mit dieser Geldsammelaktion, die hat übrigens sehr viel Eindruck bei sehr vielen Menschen geschunden, die gesagt haben, wieso macht ihr das? Also wir haben vor 2 Wochen haben wir ganz spontan für eine Frau gesammelt, die in eine Notsituation gekommen ist, die wir aber nicht kennen, wo wir es nur gehört haben. Und es ist echt viel Geld zusammengekommen. Wir haben 400 Euro oder sowas gehabt. Gerade mal ganz schnell so. Und dann habe ich das der Katja geschickt, also überwiesen, und die hat zurück gesagt, wieso macht ihr das? Ihr kennt die noch nicht mal. Und sie hatte jetzt noch keine Möglichkeit, ihr das zu übergeben, weil sie jetzt gerade noch eine Woche in Urlaub war. Aber sie hat das anderen erzählt und von allen möglichen Seiten kommt da, wieso machen denn die das? Und ich denke, Statements zu setzen, zu sagen, hey, beten ist das eine, aber wir wollen auch einfach da sein, wenn jemand in Not ist. Das ist was anderes. Oder im Karisina, da gibt es immer wieder Leute, die fragen mich, wieso machen sie das eigentlich? Sie kriegen hier überhaupt kein Geld dafür und sie machen das jetzt schon seit 4 Jahren, jeden Dienstag. Das ist doch auch anstrengend. Ja, das ist anstrengend. Wieso machen sie das dann? Also da, wo wir nach außen hinstehen und einfach auch die Welt erkennt, wir tun da was, was vielleicht nicht normal ist, da wird es Kreise ziehen. Und was wäre, wenn alle Guten richtig gut leben würden und sich trauen würden, das auch zu tun? Was wäre, wenn sein Reich in mir so viel Raum bekäme, dass ich für das Böse überhaupt keine Zeit mehr habe? Predigtreihe zu diesem Thema wird fortgesetzt. Amen.